Das ist so ähnlich wie, wenn man sagt, man würde jemanden nicht wiederbeleben, habe ich auch schon gehört. DNR, Do Not Resuscitate, dass dann viele sagen, diesen Menschen würde man nicht wiederbeleben, deswegen kriegt er kein Antibiotikum mehr. Es können Menschen, die man nicht wiederbeleben würde, vielleicht noch Monate leben, manche sogar Jahre. Manche sagen vielleicht, ich möchte nicht wiederbelebt werden. Kann man auch nicht sagen, deswegen kriegen sie jetzt kein Antibiotikum.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo liebe Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft. Wir möchten mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativcare sprechen.
Ja, und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das häufig viele Fragen aufwirft, nicht nur im klinischen Alltag, auch im wissenschaftlichen Bereich eigentlich. Und es handelt sich auch um ein Thema, das eigentlich nur in einem gut palliativmedizinisch betreuten Rahmen stattfinden sollte. Wir wollen heute über die palliative Sedierung sprechen. Ja, so machen wir das.
Ja, es ist, glaube ich, so ein Thema, wo viele Leute, merkt man, wenn man Vorträge hält, wenn das Thema kommt, dann wachen sie wieder auf, weil es etwas ist, wo es, glaube ich, viele blinde Flecken gibt und weil viele Leute es gewohnt sind, als kleiner Teaser mit den falschen Substanzen zu sedieren, nämlich vorwiegend mit Morphinen, und die so lang nach oben zu schrauben, bis sozusagen schon eine sehr, sehr hohe Dosis erreicht ist, und das ist nicht der richtige Weg, und darüber wollen wir heute auch sprechen.
Und am Anfang wollen wir vielleicht mal klären, was ist überhaupt palliative Sedierung? Es handelt sich dabei eigentlich um eine sehr wichtige und ethisch vertretbare, sozusagen letzte Maßnahme für unheilbar kranke Patientinnen mit refraktären Symptomen. Also das sind dann Symptome, die sich nach der Ausschöpfung anderer, zum Beispiel Palliativ-Care-Interventionen, nicht bessern.
Oder die nicht für die Menschen unerträglich sind. So, genau, glaube ich, definieren es dann auch die Papers, also die Literatur, die es dazu gibt, dass es natürlich bis zu einem gewissen Grad auch, also bis zu einem gewissen Grad, es ist subjektiv, ob man etwas als so belastend empfindet, dass man es aushält oder nicht.
Genau, und man verwendet dann eine sedierende Dosis eines Medikaments im Normalfall oder als Standard sollten da eben Benzodiazepine verwendet werden.
Sind Beruhigungsmittel, müssen wir dazu sagen. Das ist First Line, also das ist so das Erste, was man nimmt.
Und dann ist es quasi das Ziel, dass man absichtlich das Bewusstsein der Patientin reduziert.
Dämpft, genau, damit die Menschen das, was sie so stark belastet, nicht mehr als so belastend wahrnehmen. Da gibt es unterschiedliche Formen. Das kann man natürlich machen in einer sehr hohen Dosierung. Da gibt es diesen provokanten Spruch, wer randaliert, wird relaxiert. Also es heißt nicht, dass Menschen, denen es jetzt schlecht geht, immer randalieren, aber wenn es gar nicht erträglich ist, dann muss man sich halt überlegen, was man tun kann. Und da gibt es verschiedene Abstufungen der Dosis, also tiefe Sedierung, leichte Sedierung bis hin zu einem Status, wo man mit den Menschen halt gar nicht mehr kommunizieren kann. Und viele wissen ja nicht, dass man mit Menschen, die sediert sind, eingetrübt sind, durchaus teilweise noch kommunizieren kann. Darüber sollten wir vielleicht auch ein bisschen aufklären, weil ich glaube, da gibt es viele Mythen.
Auf jeden Fall. Und natürlich, bevor man beginnt, das klingt jetzt alles irgendwie so einfach und so rasch, redet man ganz ausführlich mit den Patientinnen. Und natürlich macht man das nur auf ausdrücklichen Wunsch der Patientin. Und vielleicht ist es am einfachsten, dass einmal mit einem Praxisbeispiel zu veranschaulichen. Ich denke da an eine bestimmte Erkrankung, an die ALS, also die amyotrophe Lateralsklerose. Also es ist irgendwie mir jetzt am präsentesten, oder das, ich meine, wir verwenden palliative Sedierung schon immer wieder, aber eben bei ALS, was einfach eine Krankheit darstellt mit vielen refraktären Symptomen, die einen hohen Leidensdruck für die Betroffenen machen, da verwenden wir es wahrscheinlich eher, ja, überhäufig. Und da hatten wir zum Beispiel einmal einen Patienten, der hatte schon seit, ich glaube jetzt, also es gibt ja auch unterschiedliche Formen, aber das ist ja heute nicht das Thema. Und das sind auch die Neurologinnen, die Expertinnen. Der hatte schon seit ein paar Jahren eine ALS diagnostiziert und hat halt immer mehr körperlich abgebaut und war jetzt, sage ich mal, im Kopf noch ganz klar und konnte noch konkret Entscheidungen treffen, aber eigentlich konnte er sich gar nicht mehr wirklich bewegen.
Genau, das müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, dass es ja meistens dazu führt, diese Erkrankung, ist eine neurodegenerative Erkrankung, wo halt Menschen dann sich weniger bewegen können und letztlich führt die Erkrankung zu einer Atemdepression. Infolge dieser Atemdepression versterben dann auch die allermeisten Menschen. Aber es ist halt so, dass manche Formen langsamer verlaufen und manche Formen schneller verlaufen und meistens baut so eins nach dem anderen ein bisschen ab, was die Mobilität betrifft.
Genau, und der Patient ist eigentlich nur noch im Bett gelegen und hat eigentlich mit seinen Augen Bewegungen kommuniziert. Und er war auch so sehr gut eingebettet. Er hatte eine Familie, die sich sehr um ihn gekümmert hat. Ich glaube, die sind auch aus dem medizinischen Bereich gekommen. Er hatte eine 24-Stunden-Pflegekraft und da ist irgendwie die Familie dann an uns herangetreten und hat gesagt, es ist einfach der Leidensdruck schon so hoch, dass es sich oder dass sich der Patient wünschen würde, eine palliative Sedierung in Anspruch zu nehmen. Und sie waren dann schon gleich so sehr, quasi, können wir ihn am besten morgen aufnehmen und gleich in hohen Dosen starten. Und wir waren dann, sind dann ein bisschen mal gesagt, ja, also wir können natürlich unsere palliativmedizinischen Fähigkeiten anbieten und auch palliative Sedierung besprechen, aber wir würden ihn einmal aufnehmen und kennenlernen und uns einfach auf die Situation auch selber einstellen, weil das, finde ich, war damals ganz wichtig zu kommunizieren, dass es einfach nichts ist, was man einfach so von heute auf morgen startet, sondern dass man halt vorher wirklich eine gute palliativmedizinische Betreuung etabliert oder braucht.
Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Möglichkeit der palliativen Sedierung so früh wie möglich mit den Leuten bespricht und auch mit den sogenannten Significant Others, also dem Umfeld. Das sind ja nicht immer nur Familienangehörige, sondern das können Freunde sein, soziales Umfeld. Ganz wesentlich dabei ist, glaube ich, dass man immer schauen muss, für wen macht man jetzt die Maßnahmen und dass da die Menschen selber im Mittelpunkt stehen müssen und sollen, weil das oft von außen natürlich sehr dramatisch wahrgenommen wird, wenn man dann so einen Kastel bringt, so einen berühmten Perfusor und da ist dann ein Beruhigungsmittel drinnen und dann wird jemand schläfrig. Also das kann ja auch zu sehr viel Fragen führen, manchmal auch zu dem Eindruck, man spritzt irgendwen weg oder man spritzt irgendwen nieder. Das trauen sich die Leute nicht zu sagen, aber es wird manchmal so wahrgenommen. Und deswegen ist die Aufklärung so irrsinnig wichtig. Und das ist uns, glaube ich, auch ein großes Anliegen, dass wir immer wieder sagen, wer schreibt, der bleibt. So etwas braucht eine gute Dokumentation und auch ein Gespräch mit den Menschen so früh wie möglich. Und du hast ja gesagt, die Leute müssen immer einverstanden sein. Es gibt schon Situationen, wo wir natürlich mit den Menschen gar nicht mehr sprechen können. Wenn jetzt jemand zum Beispiel schon aufgrund von starken Schmerzen Morphine hat und dann kommt es zu einer starken Blutung, dann würden wir das durchaus auch machen, ohne das Einverständnis dieses Menschen, um diesen Menschen einfach symptomlindernd zu behandeln. Und das ist auch erlaubt. Aber im Großen und Ganzen ist wieder unser Appell, wenn man schon das Gefühl hat, es könnte schwierig werden. Und ALS ist nun mal eine Erkrankung, wo man irgendwann mit den Menschen selber nicht mehr so gut kommunizieren kann oder manchmal nur mehr mittels Computer oder mittels Beobachtung der Mimik des Gesichts, dann muss man halt sich auch überlegen, es rechtzeitig zu besprechen. Das sind die Dinge, die so selbstverständlich klingen, aber immer wieder hat irgendjemand das Gefühl oder das gehört schon besprochen, aber wer macht's dann? Ja.
Auf jeden Fall war es bei dem Patienten so, dass der schon einen ganz, also der hatte auch so einen Computer, mit dem er schreiben konnte mit den Augen und der hat auch schon einen ganz ausführlichen Brief geschrieben, was seine Wünsche und Werte sozusagen oder was seine Vorstellungen sind von dem Lebensende. Und da war halt immer wieder eben dieser Wunsch, dass er schlafen möchte und dass er das jetzt alles nicht mehr so mitbekommen möchte, dass einfach die psychische Belastung so groß ist schon, weil er sich so in seinem eigenen Körper gefangen fühlt. Und wir haben dann auch eben dieses existenzielle Leid als ein Haupt Thema oder ein Hauptgrund auch für die palliative Sedierung gesehen oder gewählt, sage ich jetzt mal, und haben uns dann eben nach mehreren Gesprächen mit dem Patienten und mit den Angehörigen, die alle wirklich einheitlich an einem Strang, sage ich jetzt mal, gezogen haben und die alle im Reinen waren sozusagen mit dem, was wir jetzt vorhatten, uns dann geeinigt, dass wir mal anfangen mit einer leichten Sedierung, also mit einer niedrigen Dosis, die halt kontinuierlich verabreicht wird über, glaube ich gesagt, einmal über, also am Anfang starten wir gerne am Abend.
Und genau, 24, also nicht mal 24 Stunden, sondern ich glaube, wir machen das oft so von 20 Uhr abends, ja. Das ist halt ein bisschen Hausbrauch, bis 7 Uhr in der Früh.
Ja.
Sogenannte intermittierende Sedierung, das sagen ja auch die Guidelines so. Und dann haben dieses Medikament, das wir verwenden und die meisten anderen auch, das ist das Midazolam, das hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Das heißt, wenn man dann dieses Kästchen, diesen Perfuso wieder beendet, dann werden die Leute sehr schnell wieder munter und man kann sie dann auch befragen, wie sie das wahrgenommen haben. Was uns, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig ist zu betonen, ist, dass weil du das Wort existenzielles Leiden genannt hast, das wird in der Literatur ein bisschen kontroversiell diskutiert. Ich glaube, man muss auch da die Kirche im Dorf lassen, wenn es einem Menschen sehr schlecht geht und man alles andere versucht hat und man alle möglichen Berufsgruppen eingebunden hat, die Physiotherapie und die Ergotherapie und die Psychologie und vielleicht auch Spiritual Care etc., Pflege, ärztliche Seite und es den Menschen weiterhin so schlecht geht, dann kann man ja nicht leugnen, dass es das existenzielle Leid, schwieriges Wort, gibt. Aber was uns wichtig ist, die palliative Sedierung oder jegliche Form der Symptomlinderung ist jetzt keine Antwort auf einen Sterbewunsch. Also wenn jetzt jemand sagt, ich kann nicht mehr, es ist alles so schrecklich, dann würde man jetzt nicht sofort sagen, okay, wir haben hier das super Kastel und wir kommen mal und dann wird es ihnen viel besser gehen. Sondern da braucht es schon einen Weg dorthin. Und der ist in dem Fall ja sehr, sehr sorgfältig gegangen worden.
Bei dem Patienten, also wir machen es auch manchmal, ist mir noch eingefallen, manchmal machen wir es auch so, dass wir von Visite zu Visite, also dass wir quasi genau die 24 Stunden haben, weil wir halt einfach als Palliativteam ärztlich auch bei der Visite am ersten anwesend sind. Und so dann auch am besten das, glaube ich, einschätzen können, weil ich finde es halt schon immer wichtig, dass eben ein Expertinnen-Team dabei ist bei einer palliativen Sedierung. Also entweder jetzt auf einer Palliativstation oder konsiliarisch oder auf einer Intensivstation ist es ja auch oft eine gewählte Möglichkeit, um zum Beispiel eine Beatmungsmaschine abzuschalten und kann man quasi parallel dazu anfangen, die Patientinnen zu, also sind sie eh meistens sediert, aber halt, um wen von einer Beatmungsmaschine wegzubekommen und dann quasi in den Tod zu begleiten, möglichst symptomgelindert, kann man auch eine palliative Sedierung machen.
Gut ist, wenn die Berufsgruppen sich da auch einig sind und sich miteinander austauschen, weil das sind Situationen, in denen sollten alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, es ist extrem traumatisierend, wenn dann irgendwer ins Zimmer kommt und sagt, na, da sind wieder die, die immer alles aufhören wollen und ich werde das jetzt aber mal alles ändern und ich mache sie gesund, weil das kann man nicht machen, da einfach so schnell den Hut draufhauen, haben wir, glaube ich, auch schon erlebt. Das ist extrem traumatisierend. Deswegen sind auch im Krankenhaus und sicher auch in anderen Bereichen, in Hospizen, in Pflegeheimen etc., bei mobilen Teams die berühmten Übergaben so wichtig, dass man wirklich die Situation schildert und dann an einem Strang zieht, weil zu viele verschiedene Informationen in so einer Situation sind nicht gut und bringen extreme Unruhe rein. Man kann eine palliative Sedierung auch mal wieder beenden. Jeden Perfuso der Welt, sei es Morphium oder sei es Beruhigungsmittel, kann man auch wieder beenden. Das ist auch eine wichtige Message. Und manchmal macht man es nur intermittierend, wieder ein komisches Wort. Ich weiß gar nicht, wie man das als Nicht-Fremdwort sagen kann. Zwischenzeitlich oder so. Also sogenannte Respite Sedation. Manche Leute haben ewig nicht geschlafen. Schlaf ist Dopaminabfuhr. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst. Insomnia.
Also den Namen.
Wo der nicht schlafen kann und ganz narrisch wird. Ich glaube, er ist irgendwo in Schweden oder in Skandinavien und da wird es halt nicht finster. Und dann wird er ganz narrisch und schlafen ist halt, Al Pacino ist das, glaube ich. Schlafen ist Dopaminabfuhr und wenn du ewig nicht geschlafen hast, dann ist es manchmal so, dass du eine Mini-Dosis über Nacht von einem Beruhigungsmittel, das muss jetzt nicht immer über Perfusoren sein, kann aber sein, den Leuten wirklich wieder Kraft und Lebensmut zurückgibt und sie am nächsten Tag sagen, Wahnsinn, jetzt schaut die Welt wieder ganz anders aus. Mhm. Glaubt man vielleicht nicht, habe ich aber schon öfters gesehen.
Ja, genau. Und bei unseren Patienten war es dann eben auch so, dass wir das besprochen haben, dass wir das zunächst mal nur für eine gewisse Zeit machen und ihn immer wieder ganz wach werden lassen. Er war auch am Anfang gar nicht ganz, sage ich mal, tief sediert. Also wie es ist bei der palliativen Sedierung immer das Ziel, so flach wie möglich zu sedieren und keine tiefe Sedierung. Und man kann natürlich auch eine tiefe Sedierung mit dem Menschen besprechen, aber man fängt eigentlich meistens mit einer milden Sedierung an und schaut sich das dann an und bespricht das dann immer wieder. Und
passt es an. Genau, passt es an. Man kann das auch dokumentieren, wie man diesen Menschen von außen wahrnimmt. Wir werden auch auf das entsprechende 2024 erschienene Sedierungspapier der Europäischen Assoziation für Palliative Care verweisen. Da kann man sehr viel nachlesen. Das ist echt ein gutes Paper. Ich glaube, es hat 41 Empfehlungen, oder? Die aufgelistet sind.
Ja.
Ja, auf das werden wir verweisen.
Viel zum Nachlesen.
Und ich glaube trotzdem, man muss auch ehrlich sein, es ist so viel Hausbrauch da und es ist so unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Da denke ich mir auch manchmal, Hauptsache es funktioniert halt irgendwie und Hauptsache die Menschen müssen nicht mit sehr belastenden Symptomen da liegen, weil sich niemand traut, eine Entscheidung zu treffen oder weil sich niemand traut, jemanden zu holen, eine Entscheidung zu treffen. Also man muss jetzt nicht, glaube ich, hier sagen, aha, so steht das da drinnen, jetzt muss ich das genau in dieser Dosis machen, sondern wichtig ist, dass man es im Team einmal auch implementiert, sowas überhaupt zu machen. Und ich glaube, auf vielen, vielen Abteilungen im Krankenhaus heißt es, zum Beispiel Morphine, die wir ja sehr häufig in der Schmerztherapie oder zur Linderung von Atemnot einsetzen, in Kombination mit Benzodiazepinen, machen wir nicht. Das ist Mord. Ja? Und das ist einfach ein Unsinn, sondern man muss sich immer überlegen, worin besteht die Indikation, was ist die Situation und was ist das Therapieziel. Und wenn ich am Lebensende bin und ich komme mit dem einen nicht mehr weiter und bin ich einem Menschen verpflichtet, was zu machen. Da hat sich auch das österreichische Ärztegesetz, mit den anderen Ländern kenne ich mich nicht aus, aber 2019 dahingehend geändert, dass es sogar geboten ist, den Menschen da beizustehen.
Mhm. Und auch gerade zum Beispiel eben jetzt bei unseren Patienten mit DLS ist halt auch immer quasi die Angst, glaube ich, da, dass eben wegen diesem Versagen der Atemmuskulatur, wenn man dann auch noch sedierende Medikamente einsetzt, dass man das dann beschleunigen könnte. Oder also eben auch mit Morphinen, dass man einfach den Atemstillstand beschleunigt. Aber ich glaube, das ist etwas, das man eben zur Symptomlinderung ja quasi in Kauf nimmt. Also das ist halt das Wichtige, dass das keine aktive Tötung ist, sondern dass das Hauptziel ja die Linderung der Symptome, der belastenden Symptome des Leidens.
Genau, das ist auch der Unterschied zum assistierten Suizid. Da ist die Intention der Tod des Menschen und die palliative Sedierung hat die Absicht, belastende Symptome zu lindern. Sicherlich ist das Ergebnis häufig, dass dieser Mensch verstirbt, aber auch da wird viel vermischt und das sagen viele, das ist eh genau dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Es hat eine andere Intention hinter sich und auch andere Forschung und würde ich sagen einen anderen Gedankengang. Selbstverständlich ist es bei einer Erkrankung, wo die Menschen häufig beatmet sind, so, dass wenn ich ein beruhigendes Mittel gebe, dieses PCO2, wie sagt man darf nicht gescheit, musst du mir jetzt weiterhelfen? Ja, was weiß ich, dass es halt steigt und dadurch die Menschen noch eingetrübter sind, aber wenn das erwünscht ist und wenn das auch abgestimmt ist mit diesem Menschen, dann ist das absolut in Ordnung. Und ich glaube, dass man das immer wieder ein bisschen auffrischen sollte, wieder die zwei Dinge. Was ist der Patientinnenwunsch und was ist die Indikation? Mhm. Und wenn beides zusammenstimmt, dann ist es natürlich am allerschönsten. Aber eines ist auch schon sehr, sehr maßgeblich, eines von beiden. Da können wir auf irgendeine Folge verweisen. Wo haben wir darüber geredet? Ethik?
Ethik auf jeden Fall, ja. Genau, und während der palliativen Sedierung werden ja auch alle pflegerischen Maßnahmen und auch pharmakologische Maßnahmen und nicht pharmakologische Maßnahmen eben fortgeführt. Also man gibt eigentlich auch so gut es quasi geht, die Medikamente, die man vorher natürlich auch ausmistet, weil wir ja eh schon wissen, dass wir zu viel Therapie am Lebensende haben. Also gibt alle Medikamente weiter, die man halt eben noch verabreichen kann. Und macht zum Beispiel, also pflegerisch fällt mir jetzt ein, eben die Mundpflege, die Mikrolagerungen, Dinge, die man halt, ja, Körperpflege, alles wird einfach genauso fortgeführt, wie es halt auch im nicht sedierten Zustand quasi getan wurde.
Da müssen wir unbedingt auf diese tolle Toolbox verweisen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, wo es wirklich sehr hilfreiche Unterlagen gibt und wo auch ganz klar vermerkt ist, dass die anderen Maßnahmen unabhängig zu beurteilen sind. Natürlich wird es selten der Fall sein, wenn jemand in der Situation einer palliativen Sedierung ist, dass da Ernährung gegeben wird und dass da Flüssigkeit gegeben wird, aber es ist unabhängig voneinander zu beurteilen. Das finde ich so wichtig, dass es nicht so absolutistisch ist, wenn ich das eine mache, dann ist alles so und so und so. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, man würde jemanden nicht wiederbeleben, habe ich auch schon gehört, DNR, do not resuscitate, dass dann viele sagen, diesen Menschen würde man nicht wiederbeleben, deswegen kriegt er kein Antibiotikum mehr. Es können Menschen, die man nicht wiederbeleben würde, vielleicht noch Monate leben, manche sogar Jahre. Manche sagen vielleicht, ich möchte nicht wiederbelebt werden. Kann man auch nicht sagen, deswegen kriegen sie jetzt kein Antibiotikum. Aber ja, diese Dinge muss man, glaube ich, berücksichtigen und diese Toolbox ist wirklich toll und sehr, sehr wertvoll.
Das ist eh auch was in diesem ERPC-Guidelines als quasi Neuerung, glaube ich, 2024 aufgenommen wurde, dass eben unabhängig von der Prognose die Entscheidung zur palliativen Sedierung getroffen werden kann, in jedem Krankheitsstadium oder Zustand. Und auch eben, wie du gesagt hast, Flüssigkeitszufuhr muss auch unabhängig von der palliativen Sedierung evaluiert werden. Also es ist jetzt nicht quasi ein kompletter Therapierückzug, wo wir nur noch Benzodiazepine verabreichen, sondern...
Nicht notwendigerweise, manchmal ist es das natürlich, aber es ist so, glaube ich, wieder eine unserer Core-Messages, dieses berühmte Bäumchen, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das, das gibt's einfach am Lebensende nicht, aber die Kernkompetenzen gibt es und da gehört die palliative Sedierung wirklich dazu. Und ganz, ganz häufig ist es leider so, wenn du auf der Straße, gut, das ist nicht der richtige Ort, um zu fragen, die müssen, wenn du auch im Fachbereich fragst, womit macht man denn so eine palliative Sedierung, dass dann als Antwort kommt, mit Opioiden, mit Morphinen. Und das ist leider falsch. Ja.
Das ist wirklich falsch. Das ist auch in diesen tollen Guidelines, gibt es eine schöne Auflistung, welche da als erstes, zweites und drittes verwendet werden sollen. Aber das ist eh, haben wir auch schon kurz davor besprochen, teilweise eher ein Hausbrauchteil oder also alle, glaube ich, starten mit einem Benzodiazepin, also einem sedierenden.
Genau, und da gibt's noch Neuroleptika, das sind Medikamente, Psychopharmaka aus dem psychiatrischen Bereich, die, glaube ich, in den USA ganz anderen Möglichkeiten haben oder auch andere Medikamente, die da angewendet werden, auch in England. Chlorpromazin, das noch im Brompton-Cocktail drinnen war, das gibt's bei uns gar nicht, soweit ich weiß. Dann gibt's Levomepromazin, das gibt es bei uns schon. Das wird aber am Lebensende in der Situation, wie ich es erlebt habe, selten angewendet. Ja. Haloperidol wird sehr, sehr häufig angewendet, allerdings zumeist subkutan, weil es da einen roten Handbrief gegeben hat in Bezug auf die intravenöse Anwendung. Und auch hier, glaube ich, wollte ich schon mal lange herausfinden, wie das eigentlich in den USA ist, weil die schreiben das nie dazu. Mhm. Aber überall ist Haloperidol. Aber wie sie es verabreichen, schreiben sie oft nicht dazu. Also da gibt es sehr, sehr spannende Fragen, aber das ist vielleicht schon zu viel fachchinesisch.
Und dann gibt es noch das Propofol als
Ritalin, sozusagen Propofol, die weiße Milch, die kennt man wahrscheinlich größtenteils von Michael Jackson, weil der halt zu viel erwischt hat davon. Und das ist natürlich ein Narkotikum. Viele, die es bekommen haben, sagen, es ist sehr angenehm. Hast du es auch schon mal gekriegt?
Nein.
Bist noch so jung. Ich habe es einmal gekriegt, aber es war so, ich war einfach ausgenockt. Es war wirklich cool. Dann bin ich aufgewacht und war ganz klar im Kopf. Und alle haben mir gesagt, ja, nach dem Propofol, da bist du so eingebettet und da bist du so, da geht's dir so gut. Und und es ist so wohlig und es war bei mir aber eher, ich war so, als hätte man mich in ein kaltes Wasser, im positiven Sinn jetzt getaucht. So
quasi eine Respite-Situation.
Genau. Na, ist bei jedem anders, glaube ich, aber das ist ein Medikament, das man dann, wenn man mit hohen Dosierungen von Benzodiazepinen nicht weiterkommt, auch geben würde. Und hier auch eine ganz wichtige Nachricht. Wenn man eine palliative Sedierung beginnt, dann heißt das nicht, dass man die Medikamente, die man vorher zum Beispiel zur Schmerztherapie oder zur Linderung von Atemnot eingesetzt hat, weggibt. Weil wir immer sagen, nicht mit Morphinen sedieren, heißt nicht, dass Morphine böse sind und dass wir die weggeben, sondern dass man die halt nicht stur steigern sollte, wenn man was anderes behandeln muss, nämlich Angst oder wirklich ganz eine schwere Unruhe, sondern dass man eine Kombination macht. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil das oft falsch verstanden wird und dann viele sagen, na, Morphine sind überhaupt böse und wir dürfen nur mehr Benzodiazepine geben, also immer nur das eine oder das andere. Das ist natürlich Unsinn, weil wenn ein Mensch das gebraucht hat und man würde ihm das dann wegnehmen, dann würde man einen Entzug hervorrufen. Das wollen wir auch nicht.
Genau, und wir wollen jetzt auch eigentlich keine wirklich, also wir haben jetzt mal die Stoffgruppen oder die Substanzgruppen genannt, aber die Dosierung wollen wir jetzt auch gar nicht irgendwie genauer drauf eingehen, weil das ist wirklich auch individuell zu titrieren für die Patientinnen. Man muss natürlich die ganzen Komorbiditäten immer berücksichtigen und einfach sich da individuell herantasten. Was ich auch noch spannend gefunden habe, dass bei dem Paper war dann eben die unterschiedlichsten Formen der Sedierung noch beschrieben. Also da gibt's auch dann diese Transient Sedation. Also für einen gewissen, es ist ein bisschen wie Respite, aber irgendwie auch anders. Also es ist für einen gewissen Zeitraum, in dem man quasi wartet, dass der Effekt einer Intervention wirkt sozusagen. Also mir ist irgendwie gar kein gescheites Beispiel eingefallen, aber ist das, dass man, keine Ahnung, wartet, dass ein Tumor, also dass die Chemotherapie wirkt und dann der Tumor schrumpft und deshalb irgendein Schmerz? Ich kann es mir nicht ganz vorstellen.
Es gibt so viele Terminologien wie über die End-Life-Phase, Final-Phase und Terminal-Phase und End-of-Life und so weiter und so fort. Ich denke mir, du musst dir halt immer überlegen, mache ich das jetzt mal kurzfristig, weil dieser Mensch so verzweifelt ist, dass man das Gefühl hat, er braucht einfach mal eine Auszeit. So wie wir alle wissen, manchmal fällt man ins Bett, weil es nicht anders geht. Und dann braucht man einfach Schlaf oder starkes Kopfweh oder so. Da musst du dich einfach hinlegen, da geht's nicht weiter. Und dann ist es halt, dass jetzt transient ist oder kurzfristig oder intermittierend. Das muss man halt im Team besprechen, das muss man gut dokumentieren von bis. Und dann wieder schauen, wie es weitergeht. Wesentlich ist, glaube ich, dass halt die Guidelines sagen, man sollte nicht sofort voll aufdrehen, außer es ist wirklich der letzte Tag des Lebens oder wenige Stunden, wenige Tage gekommen und man hat eine Extremsituation dann natürlich schon. Aber an und für sich sollte das ein langsamer Weg sein. Und laut dieser Literatur, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es in 20% der Menschen am Lebensende erforderlich, eine palliative Sedierung durchzuführen. Auch hier, glaube ich, gibt es unterschiedliche und palliativen, genau, schon im spezialisierten Setting, ja sicher nicht bei der ganzen Menschheit. Gut, dass du das dazu sagst. Aber kriegt er natürlich einen gewissen Bias, wenn man dann auch herausgefunden hat, bei unserer österreichischen Studie an den Unikliniken wird mehr sediert und dann hat es geheißen, warum ist das so? Naja, die Erklärung ist nicht so schwer, weil da halt sehr komplex kranke Menschen sind. Die andere Message ist auch, wenn einer einmal mit dem Finger rudert oder einmal laut stöhnt oder rastelt am Lebensende, dass das Lebensende auch, Geräusche machen kann und mit Aufruhr verbunden sein kann und nicht immer sang- und klanglos verläuft und das nicht immer sofort so sein sollte, dass man dann sagt, da sofort die Beruhigungsmittel. Das ist auch eine wichtige Nachricht, dass man schon ganz genau hinschaut, brauche ich das wirklich? Oder brauche ich das nicht? Aber an den Universitätskliniken, also an unserer Universitätsklinik, haben wir natürlich Menschen, die in sehr, sehr komplexen Situationen sind. Und es ist ein Tool, das ich persönlich nicht missen möchte. Mhm. Also es ist echt was Wertvolles. Und wenn man damit Erfahrung hat, dann kriegt man auch mehr Sicherheit. Und ich glaube schon, dass junge Kolleginnen und Kollegen in den Nachtdiensten da oft, sehr überfordert sind, logischerweise, und vielleicht auch die erfahrenen Ärztinnen und Ärzte, die damit nie zu tun hatten, auch nicht so recht wissen. Deswegen ist es schon gut, wenn man dann jemanden kennt, den man auch fragen kann, damit man patientenorientiert zu einer guten Entscheidung kommt.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch nochmal, also es wird auch dann am Ende von dieser Studie nochmal darauf hingewiesen, dass quasi mit Ausnahme von Notfällen am Lebensende eben immer eine geplante Unterbrechung der Sedierung empfohlen wird, um die Situation dann immer neu zu evaluieren oder zu beurteilen zu können. Und man kann natürlich eben, weil eben das Ziel ist, eine möglichst leichte Sedierung zu machen, das auch unter laufender Sedierung reevaluieren. Also.
Und dokumentieren, da gibt es diesen RASS-PALS-Score, der steht dann auch im Paper drinnen für diejenigen, die da sich vertiefen wollen. Also es ist nicht so, das ist, glaube ich, eine wichtige Message für die nicht aus dem medizinischen Bereich kommenden Menschen, dass man da einfach mal macht, ja, sondern da gibt's schon viele Formulare, viele Besprechungen und immer wieder eine sorgfältige Beobachtung der Menschen, die unter dieser Sedierung sind.
Je weniger quasi man verbal kommunizieren kann, desto mehr beobachtet man dann die Menschen. Also auch wenn jemand jetzt sediert ist oder tief sediert ist, dann verkürzen sich natürlich auch die Abstände, wie häufig man das Zimmer betritt, weil man einfach regelmäßig nach den Leuten schauen muss, wenn sie in so einer tiefen Sedierung sich befinden. Ich glaube, wir haben schon fast alle Neuerungen oder alle Änderungen in diesen Guidelines. Primär war einfach das Ziel dieser Delphi-Studie, dass man einfach alle europäischen Expertinnen dazu auf einen Konsens in der Terminologie und auch in der Durchführung bringt.
Sozusagen. Es war auch eine Patientenvertretung dabei, genau. Das fand ich auch sehr gut. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtig, die Menschen da an Bord zu holen. Und so ein Delphi-Prozess war ich selber schon involviert, das ist echt aufwendig. Also da gibt es mehrere Runden, da kommt man dann zu Statements und die Sachen, die nicht ganz klar sind, werden nochmal durchgedacht und werden nochmal neu bewertet. Also sowas ist schon mit sehr viel Sorgfalt verbunden, sowas zu entwickeln, und das ist auch wichtig so.
Und die wichtigsten Punkte, die sie dann eben herausgefunden haben, war, dass zum ersten eben die Patientenautonomie in allen Phasen dieses Prozesses der palliativen Sedierung wichtig ist und an vorderster Stelle stehen sollte, außer es ist eben eine Notfallsituation, da wird man nicht auf die Indikation, also auf die Einwilligung der Patientin oder der gesetzlichen Vertretung warten, wie auch in allen anderen medizinischen Notfallsituationen. Dann wollten sie auch den Begriff des Leidens definieren.
Ja, das finde ich gut, weil das extrem schwierig ist.
Ja, also da haben sie dann eben sowohl die belastenden körperlichen und psychischen Symptome als auch das existenzielle Leid als Leitbegriff gelten lassen oder verfasst sozusagen. Und eben, dass eben auch ausschließlich das existenzielle Leid eine Indikation für die palliative Sedierung sein kann. Und dass es eben auch keinen spezifischen Zeitraum für die verbleibende Lebenserwartung gibt. Also es ist unabhängig eigentlich von der Prognose. Und das Leid muss refraktär sein. Es muss also Verhältnismäßigkeit ist einer der wichtigen Punkte auch noch. Also es muss die Belastung durch das Leid muss größer sein als
die Möglichkeit, das Leid zu lindern. Ja. Also vielleicht ist da schon halt sehr viel passiert in der Praxis und die Menschen, meistens sind sie eh so, wenn man sagt, wir könnten noch das und jenes machen, dann sagen die meisten, ja bitte machen. Und manchmal, wenn sie dann halt merken, das wird nicht besser, dann reicht es ihnen halt auch. Also ich glaube, Leiden ist natürlich was Subjektives. Was immer schlimm ist, ist, wenn so schlampert dokumentiert ist, so Leiden als Indikation für alles Mögliche, halte ich auch wieder für problematisch. Ja, wenn dann steht, eine Ampulle Morphium bei Leid und ohne Dosierungsangabe, ist das auch problematisch. Es können 50 Milligramm sein oder 10 Milligramm oder 5 Milligramm. Da ist uns schon wichtig, dass wir immer ganz klar sagen, zum Beispiel palliative Sedierung wenn wir sagen Indikation, ausgeprägte Symptomatik in Form von hoher Leidensdruck, Schlaflosigkeit, dass man da halt ein bisschen eine Geschichte erzählt.
Voll, das ist auch eben und alles auch immer gut zu dokumentieren. Das haben wir jetzt schon, glaube ich, relativ oft erwähnt. Und dann ist es eben auch noch wichtig erwähnt, dass eben Entscheidungen wie Flüssigkeitszufuhr als unabhängig von der Entscheidung zur palliativen Sedierung getroffen werden sollen.
Ja, ist kein Holzhammer, die palliative Sedierung. Ja, das ist, wird zwar oft so perzipiert und so wahrgenommen, aber viele Menschen sind ja auch auf Intensivstationen lange und über viele Wochen natürlich mit der Hoffnung, dass diese Menschen nochmal wieder dort wegkommen, unter beruhigenden Substanzen und unter Schmerzmitteln und so weiter und so fort. Also es heißt nicht immer, dass das so ein Point of No Return ist. Wenngleich, so ehrlich muss man auch sein, Menschen, die eine solche Maßnahme benötigen, es ist in den seltensten Fällen so, dass man dann wieder ganz damit aufhört. Es ist nicht ausgeschlossen, aber meistens ist es dann doch eher schon am Lebensende der Fall, dass diese Maßnahme benötigt wird. Auch wenn jemand vielleicht noch länger leben würde, wie du es richtig gesagt hast, aber halt aufgrund einer sehr raschen Verschlechterung oder einer sehr ausgeprägten Symptomlast sich für eine solche Maßnahme entscheidet, ist es meistens so, dass das dann doch so ist, dass nicht mehr wieder alles gut wird. Das ist vielleicht auch, so ehrlich muss man, glaube ich, schon sein.
Obwohl, ich weiß nicht, ob das wieder Hausbruch ist oder ob das jetzt irgendwie eine gute Praxis ist, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass wir es ausprobiert haben, sage ich jetzt mal, dass man quasi nur in der Nacht so eine Sedierung macht, weil es einfach den Menschen gut tut, wenn sie zum Beispiel jetzt, sage ich mal, eine Woche einfach wieder mal gescheit schlafen können. Ach, und
wenn die schwarze Luft kommt, heißt sie immer ja im Krankenhaus in der Nacht. Da werden die Leute ein bisschen crazy. Mhm. Das ist so. Vielleicht auch die Mitarbeiter.
Ja, also es ist irgendwie ein großes Thema.
Komplex. Also ich merke auch, es ist irrsinnig schwierig, das so zusammenzufassen, dass jeder damit was anfangen kann, weil es schon auch so fachlich, also ich merke selber, ich bin dann so im Fachlichen drinnen, weil ich das Gefühl habe, da gibt es noch so viele Defizite. Aber wenn man jetzt sagt, wie würdest du es deiner Oma erklären, ist es gar nicht so leicht, finde ich.
Ich glaube eben, das Wichtigste ist, dass, wie du gesagt hast, es ist nicht der Holzhammer. Es ist ein erstens einmal ausführliches, regelmäßiges Besprechen mit den Patienten und den Angehörigen und dann ein langsames Herantasten an die richtige Sedierungstiefe. Und dann eben nicht, also nicht endgültig, nicht intentiert endgültig, sondern kann endgültig sein, aber soll auch unterbrochen sein oder werden. Also es ist eigentlich, es ist vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, gruselig, wenn man es sich vorstellt, aber in Wirklichkeit ist es,
ist ja, Medizin ist gruselig.
Ein ganz langsames sich herantasten, gemeinsam mit den Patientinnen und dem behandelnden Team. Also in Wirklichkeit braucht man gar nicht so viel Angst davor haben.
Sehe ich auch so. Also es ist auch nicht so, es ist dramaturgisch sehr aufgeladen, aber in der Praxis ist es halt so wie mit allen Dingen in der Medizin, oder man gewöhnt sich dran. Die Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten, die hören diese ganzen Alarme. Also natürlich hören sie die Alarme, wenn sie hinlaufen müssen, aber das Gebimmel und so, das stresst sie nicht mehr so. Und für uns ist es einfach ein Tool, um Menschen zu helfen. Es funktioniert sehr gut, wenn man sich damit auskennt und wichtig ist halt, im Team eine gute Kultur zu entwickeln und auch niemandem so das Gefühl zu geben, da wird eh jeder sediert, ja, weil da, es kann ja auch als eine Überforderung sediert werden.
Und das ist wirklich die allerletzte Maßnahme, die man eigentlich so setzt.
Last Resort, genau.
Das ist wirklich, man muss an alles andere davor denken und alles andere davor ausschöpfen. Nicht nur sagen, ah, sie haben Schmerzen, sedieren sie. Also, genau, ich glaube, wir werden das alles verlinken. Das ist ganz spannend, diese neu überarbeitenden Guidelines oder Framework sich durchzulesen, anzuschauen.
42 Statements sind es, gell? Ich habe, glaube ich, 41 gesagt. Also noch eins mehr. Da sieht man, dass es viel darüber nachzulesen gibt und es lohnt sich wirklich, diese Arbeit sich anzuschauen und auch diese Toolbox sich anzuschauen, vor allem für diejenigen, die viel mit Menschen zu tun haben in herausfordernden Situationen, ist das, finde ich, mandatory, dass man sich da auskennt.
Ja, dann kommen wir für heute zu einem Ende. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns wie immer über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram. Danke, tschüss, baba.